Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme Will,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Servus and welcome zur heutigen Sendung von Micro Europa Tübingen hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon begrüßt euch Alexander Danner. Heute haben wir eine wunderbare Sendung für euch vorbereitet zum Thema Wegwerfgesellschaft. Dafür haben sich drei Reporter in der Region umgeschaut und nach Lösungen gesucht, was man gegen die Wegwerfgesellschaft machen kann. Bevor wir uns jetzt aber mit Lösungen, den Einsparungen von Verpackungsmüll, dem generellen Lebensmittelkonsum und mit riesigen Kleiderbergen beschäftigen, bombardiere ich euch erstmal mit ein paar Zahlen zu unserem Konsum. Um verstehen zu können, was so spannend, aber auch gleichzeitig so problematisch an unserem Konsumverhalten ist, dafür habe ich mich mal beim Umweltbundesamt informiert, wie viel Verpackungsmüll wir eigentlich so im Jahr erzeugen. Und das Umweltbundesamt weist für 2016 um die 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus. Das entspricht pro Person 220 Kilogramm Verpackungsmüll in Deutschland und macht uns zum Spitzenreiter in Europa. Aber natürlich sind wir auch beim Shoppen sehr großzügig. So kauft jeder Deutsche 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Das heißt im Monat 5 Kleidungsstücke. Wenn ich so mal in meinen eigenen Schrank schaue, dann finde ich da ziemlich viele Klamotten, die ich nicht mehr anziehe. Obwohl, ich sag mal, die sind mehr als nur noch funktionsfähig und auch noch gut im Schuss. Und da brauche ich echt gar nicht davon anfangen, sage ich mal, wo die Klamotten alle herkommen. Und was für einen weiten Weg die hinter sich haben, um dann schlussendlich in meinem Schrank zu landen. Trotzdem hat es mich mal interessiert und ich habe mal nachgeschaut, wo so meine Klamotten herkamen. Und da war eine Jogginghose made in Vietnam dabei, ein T-Shirt made in Kambodscha, eine Jeanshose made in Turkey, eine Jacke in China oder made in China oder ein Hemd made in Italy. Also alle haben einen relativ weiten Weg gefunden oder gemacht, bis sie dann schlussendlich bei mir im Kleiderschrank gelandet sind. Doch was mache ich mit den Klamotten, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche? Oder wie kann ich beim Shoppen sparen? Mit genau dieser Thematik hat sich unsere Reporterin Sarah Jansen beschäftigt und dafür hat sie sich mit einer Minimalistin getroffen und mit einer Secondhand-Händlerin und über die Thematik gesprochen.
Esther Molnar ist 23 und studiert Mediendesign in Stuttgart. An ihre letzten Einkäufe erinnert sie sich nicht genau. Nicht etwa, weil es so viele sind. Im Gegenteil.
Also in den letzten 6 Monaten habe ich vielleicht 2 Kleidungsstücke gekauft oder so. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, welche ich gekauft habe, ehrlich gesagt.
Wie das geht? Bei Esther Molnar kommt nur das in die Tüte, was ihr wirklich gefällt.
Ist bei mir noch nie vorgekommen, dass ich etwas kaufe und es nicht anziehe. Das ist so ein Unding irgendwie. Man sollte sich doch über das Kleidungsstück freuen und es gleich anziehen wollen. Dieses Mindset, das man hat, dass man einfach nur kaufen will, um es zu besitzen, aber sich dann total nicht bewusst sein, was man da eigentlich gekauft hat, das finde ich unverständlich.
Esther Molnar braucht keinen riesigen Kleiderberg. Sie hat den Minimalismus für sich entdeckt.
Was bedeutet, dass man möglichst wenige Gegenstände hat oder nur Gegenstände, die einem wirklich was bringen und die viel taugen? Das ist ja bei diesen quasi Wegwerfklamotten nicht der Fall.
Haul-Videos auf YouTube beeinflussen insbesondere Jugendliche. Sie stellen Kleidung aus Läden wie Primark als Wegwerfartikel dar. Als müsse man jede Woche säckeweise neue T-Shirts, Röcke und Hosen besorgen. Für Esther Molnar zählt vor allem Qualität. Sie möchte ihre Kleider lange tragen können.
Mich ärgert es halt immer, wenn ich irgendwas kaufe und es nach ein paar Wochen schon kaputt geht. Ich habe zum Beispiel Schuhe gekauft von einer Marke, die jetzt nicht so bekannt ist. Und dann habe ich gemerkt, nach 3 Wochen haben sich die Sohlen so aufgerissen und das hat mich total geärgert.
Es schont also die Nerven weniger und gezielt zu shoppen. Nicht nur der Geldbeutel freut sich.
Natürlich ist es gut, wenn ich quasi nichts mehr neu kaufen muss, also wenn ich vieles lang behalten kann und somit Geld spare. Aber es ist auch umweltmäßig besser, wenn man halt nicht so viel kauft. Also ich habe letztens eine Doku gesehen über die Modeindustrie und dieses Fast-Fashion-Business. Und wenn ich da sehe, wie die Produktionsbedingungen sind und wie die Arbeiter behandelt werden und wie viel Müll dadurch entsteht. Also wenn mir das im Kopf bleibt, wenn ich einkaufe, dann denke ich schon, oh nee, dann kaufe ich es lieber nicht.
Selbst das beste Kleidungsstück hält nicht ewig. Was also, wenn doch einmal etwas kaputt geht?
Bevor ich da jetzt irgendwas zur Reparatur bringe, was ja auch ziemlich teuer ist, kaufe ich lieber neue Sachen und werfe die alten dann weg.
Und manche Kleider sind zwar noch in Ordnung, aber sie gefallen einfach nicht mehr. Wohin dann damit? Esther hat vor kurzem ein paar Dinge ausgemistet.
Die habe ich in diese Altkleidercontainer geschmissen, wobei ich weiß, dass es nicht unbedingt immer gut ist, weil die auch selber weiterverkaufen, man weiß nicht wohin. Ist ein bisschen dubios, aber ich wüsste auch nicht, was eine bessere Alternative ist. Auf jeden Fall ist es besser als wegschmeißen, glaube ich.
Gibt es wirklich keine bessere Lösung? Esther Mollner fällt noch etwas ein.
Aber was ich cool fand, war ist Kleiderkreisel. Es ist jetzt kommerzieller geworden, aber das fand ich auch eine coole Sache. Also es ist wie ein Flohmarkt, nur online. Und da habe ich früher immer meine Kleidung verkauft und andere Secondhand-Kleidung gekauft. Und das fand ich ziemlich cool.
Efi Sondershaus kommt aus dem Modedesign. Seit 25 Jahren führt sie nun den Secondhand-Laden La Seconda in Tübingen. Wenn man wie Esther Kleidung hat, die man nicht mehr mag, kann man die zu ihr ins Geschäft bringen.
Also es gibt Kundinnen, die wechseln zweimal im Jahr ihre komplette Garderobe aus. Und das sind aber nicht die, wo hier was kaufen. Die kommen, bringen, gehen. Und dann gibt es auch die Kundinnen, die kaufen, bringen. Die dann auch zum Beispiel jetzt hier ihre Sachen wieder abgeben. Dann haben sie hier so ein kleines Konto. Und mit dem Geld, wo sie hier verdienen, kaufen sie sich dann neue Klamotten.
Nach dem Verkauf bekommen die bisherigen Besitzerinnen einen kleinen Anteil. Das Finanzielle steht aber nicht im Vordergrund. Die Motivation ist eine andere.
Die Leute, die hier ihre Klamotten abgeben, die können ja hier eigentlich auch nicht wirklich Geld verdienen. Die geben das ab, nicht weil sie Geld verdienen möchten oder weil sie da noch irgendwie Profit rausschlagen wollen, sondern einfach halt auch, weil sie sagen, wenn ich es nicht mehr anziehe, schmeiß ich's weg. Und dass sie das nicht wegschmeißen wollen, finden meine Kunden schon eine tolle Sache. Ich finde jemand, der das kauft und noch anzieht. Das ist doch schon der Hintergedanke von den Leuten, die hier ihre Klamotten abgeben. Die haben das zum Teil ein-, zweimal angehabt oder es gefällt ihnen einfach nicht und das kann man doch nicht einfach wegschmeißen.
Auch privat kauft Efi Sondershaus fast ausschließlich in Secondhand-Läden ein. Die gebrauchte Kleidung dort hat ihre Qualität schon unter Beweis gestellt.
Im Secondhand, was ich ganz toll finde, ist halt immer, dass ich davon ausgehen kann, dass die schon mal gewaschen sind. Dass mir jetzt das nicht passiert, dass die Farbe auswascht oder so.
Von Billigläden hingegen hält Efi Sondershaus unter anderem aus moralischen Gründen.
Überhaupt nichts. Ich finde es eigentlich total schrecklich, zumal man muss natürlich auch die Hintergründe sehen, ja, wie die Menschen, die diese Klamotten nähen, müssen für kein Geld in brutal schwierigen Verhältnissen. Da ich ja auch ein bisschen aus der Branche komme, kenne ich auch Leute, die jetzt für große Firmen im Ausland, in Bangladesch zum Beispiel, vor Ort das auch sehen müssen, ist zum Teil wirklich also verheerend. Wenn du das erzählt kriegst und Bilder, Fotos von denen gezeigt, kriegst, möchtest du sowas gar nicht mehr kaufen.
Wie können wir uns bessern? Efi Sondershaus ist sich sicher, dass das nicht einfach wird. Eine Hoffnung hat sie dennoch.
Ich würde mir vielleicht wünschen, dass manche Menschen sich mal mehr über Gedanken machen. Und wozu muss ich 5 Pullover kaufen für 9 Euro ein? Da kann ich mir doch einen gescheiten kaufen, zahle für den vielleicht bisschen mehr und habe aber dann für einen ordentlichen Pullover und keinen komischen Acrylpullover für 9 Euro, den du dann einmal anziehst und dann den Mülleimer schmeißt. Also das ist irgendwas, das geht mir ein bisschen gegen den Strich.
Es liegt an uns. Wir können uns nicht zurücklehnen und die Schuld auf andere schieben. Wir, die Modeinteressierten, müssen aktiv werden.
Denn solange die Menschen das kaufen, wird sich von der Industrie her nichts ändern. Sobald die Leute sagen, ich kaufe jetzt keinen Pullover für 9 Euro mehr, dann gibt es auch keine mehr.
Das ist ein klarer Appell an uns alle. Es lohnt sich, Alltagsdinge zu hinterfragen. Würden wir uns über das große Ganze der Modeindustrie so viel Gedanken machen wie über unser Outfit, dann könnte sich bald etwas ändern. This morning, saw a world full of trouble. Now I thought, how do we ever get so far down? And how's it ever gonna turn around? So I turned my eyes to heaven. I thought, God, why don't you do something? Well, I just couldn't bear the thought of people living in poverty, children sold into slavery. The thought disgusted me, so I shook my fist at heaven. I said, God, why don't you do something? He said,
something. So tired of talking about how we are God's hands and feet, but it's easier to say than to be. Live like angels of apathy. We tell ourselves it's alright, somebody else will do something. Sick and tired, life with no desire. I don't want a flame, I want a fire. I want to be the one who stands up and says, I'm gonna do something. If not us, then who? If not me and you, right now, it's time for us to do something. Yes, it is.
Thank you. were smiling an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught. Weil er lacht
Ihr hört Radio Mikroeuropa Tübingen auf der Wüstenwelle, heute mit dem Thema Wegwerfgesellschaft. Wir haben heute schon über das Thema Minimalismus bei Kleidung und Secondhand-Möglichkeiten gesprochen. Jetzt wollen wir uns einem anderen Thema widmen, beziehungsweise einem weiteren Thema widmen, unserer Wegwerfgesellschaft, und zwar unserem Lebensmittelkonsum. Denn 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen. Das müsste aber gar nicht sein. In Tübingen gibt es eine Möglichkeit, seine Lebensmittel umsonst zu tauschen. Das ganze Projekt heißt Sonnenblume. Unsere Reporterin Nicole Turkin war vor Ort und hat sich das Ganze einmal angeschaut.
Es ist Montagnachmittag. In der Sonnenblume herrscht reger, jedoch kurzweiliger Andrang. Nach wenigen Minuten des Tauschens sind die meisten Besucher wieder fort. Sonja Hittinger hat im Juni 2015 zusammen mit einer Kommilitonin den Laden eröffnet. Die Sonnenblume ist deutschlandweit der einzige Umsonstladen, in welchem ausschließlich Lebensmittel getauscht werden. Er befindet sich im Erasmushaus, einem Studentenwohnheim der Kirchenhochschulgemeinschaft Tübingen, kurz KHG.
Man kann auch nur Lebensmittel abgeben oder nur Lebensmittel von uns mitnehmen. Man muss nicht bedürftig sein, um Lebensmittel zu tauschen. Unser Angebot richtet sich vor allem an Menschen, denen ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln wichtig ist.
Die Öffnungszeiten der Sonnenblume. Dreimal wöchentlich für jeweils eine Stunde. Ehrenamtliche Helfer übernehmen die Schichten und neue Gesichter sind immer gerne gesehen. Eine der regelmäßigen Besucher ist Elise. Sie kommt aus Frankreich, lebt seit über einem Jahr in Tübingen und hat hier promoviert. Wie kam sie zur Sonnenblume? Ich habe die Sonnenblume per Zufall entdeckt, weil wir den Raum nebenan für einen wöchentlichen Tanzkurs benutzen. Und dann habe ich einfach den Laden gesehen. Also es war wirklich ein Zufall, dass ich von dieser Initiative gehört habe. Die Sonnenblume bekommt ihre Lebensmittel zum einen von Betrieben aus der Region und von Supermärkten, mit denen sie Kooperation hat. Die Helfer holen dort regelmäßig die aussortierten Waren ab. Zum anderen bringen die Leute selbst Lebensmittel vorbei, die sie nicht mehr brauchen. Sonja Hittinger?
Es kommen ganz unterschiedliche Menschen. Also es kommen Studenten, es kommen ältere Menschen, es kommen Menschen, die kurzfristig in Urlaub fahren und ihre übrigen Sachen bei uns vorbeibringen.
Im Laden gibt es ein Regal und einen Kühlschrank für die zwischenzeitliche Lagerung. Damit die Lebensmittel nicht verderben, führen Sonja und ihre Helfer Hygieneprotokolle durch, auf denen sie Infos zu Kühltemperatur und Reinigung vermerken. Sonja ist zufrieden darüber, wie sich die Sonnenblume entwickelt hat.
Der Laden wird auch immer mehr zum Kommunikationsort. Wir sprechen mit den Menschen über einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Wir klären Missverständnisse auf, zum Beispiel wenn es um die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums im Unterschied zum Verbrauchsdatum geht.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens nur ein Hinweis des Herstellers, ab wann sich Aussehen, Konsistenz und Geschmack eines Produktes verändern könnten. Ja, die Betonung liegt auf könnten. Weil aber viele Verbraucher davon ausgehen, dass die Produkte nach Ablauf dieses Datums schon verdorben seien, landen Massen an genießbaren Lebensmitteln in der Tonne. Elise glaubt, es sei wichtig, dieser Verschwendung entgegenzuwirken. Das Tübinger Projekt Sonnenblume hält sie dafür hervorragend geeignet. Ich denke, das Wichtige an der Sonnenblume ist, dass man versucht, Müll zu reduzieren. Müll ist ein massives Problem in unserer Gesellschaft. Ich habe bereits viele Berichte gesehen, in denen gezeigt wird, dass ein enormer Anteil der produzierten Lebensmittel in Europa, ich glaube 30%, weggeworfen wird. Und es ist wirklich eine Schande. Und oft ist es Essen, das noch essbar wäre. Und man fragt sich nur, wieso, wenn man bedenkt, mit wie viel Aufwand es produziert wurde und wie viele Menschen bedürftig sind. Die eingangs erwähnte Studie der Uni Stuttgart nennt folgende Ursachen für die hohe Zahl an Lebensmittelabfällen: mangelnde Wertschätzung von Lebensmitteln, die wir ständig und überall im Überfluss erhalten können, ohne viel Geld oder Aufwand investieren zu müssen, Fehlkalkulation, vor allem in Bezug auf die heimischen Vorräte, falsche Lagerung und das Mindesthaltbarkeitsdatum, welches falsch interpretiert wird. Ist die Verschwendung von Lebensmitteln ein Symptom unseres Wohlstandes? Dazu nochmal Sonja Hettinger.
Ich denke, dass früher die Menschen im Bereich Ernährung noch ein anderes Bewusstsein hatten für einen angemessenen und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Gerade in einer Zeit, in der Lebensmittel knapp waren, in der Kriege waren, in der die Menschen durch Leid erfahren haben, was es bedeutet, zu wenig zu essen zu haben. Und aus diesem Leid heraus diesen Umgang entwickelt haben, einen eher nachhaltigen Umgang oder einen bewussten Umgang. Und das ist das, was wir uns in der heutigen Gesellschaft wünschen, ohne Leid, einfach aus Motivation heraus. Aus Motivation, was Gutes zu tun, was Sinnvolles zu tun, was Nachhaltiges zu tun.
Das Bewusstsein schärfen und was Nachhaltiges tun. In Frankreich ist das für Großhändler nun verpflichtend eingeführt worden. Kurz bevor die Lebensmittel ablaufen, müssen die Händler die Lebensmittel an Tafeln oder Sonntagsküchen abgeben. Aber nicht nur das, sondern das Ganze muss auch noch kostenlos passieren. Die Großhändler müssen dafür Abkommen mit den Einrichtungen über die Lebensmittelspenden schließen. Die unverkauften Waren können aber nicht nur gespendet werden, sondern auch als Tiernahrung genutzt oder kompostiert werden. Auch ist es Ziel der französischen Regierung, dass der Umgang mit Lebensmitteln Schulfach werden soll. In Deutschland wird ein etwas anderes Konzept gefahren. Die Bundesregierung setzt seit 2012 auf eine Initiative. Zu gut für die Tonne wird die Initiative genannt. Mit dieser Initiative sollen die Verbraucher aufgeklärt werden, dass das zum Beispiel abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung nicht automatisch bedeutet, dass ein Lebensmittel ungenießbar ist. Ein Beispiel aus Tübingen ist der Vortagsbäcker in der Froschgasse. Hier gibt es Brotwaren, Brötchen und süße Stückchen vom Vortag zum halben Preis. Um es plakativ auszudrücken, sozusagen ein Bäcker gegen unsere Wegwerfmentalität.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten.
Sonic Man out of you.
Willkommen zurück bei Radio Mikroeuropa Tübingen auf der Wüstenwelle. Wir sind übrigens auch bei Facebook, also schaut auch gerne mal dort vorbei. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Wegwerfgesellschaft. In der vergangenen halben Stunde haben wir uns mit Minimalismus bei Kleidung, Secondhand-Möglichkeiten und dem Lebensmittelkonsum beschäftigt. Und nun geht es auch um Lebensmittel. Aber eigentlich geht es um die Verpackung der Lebensmittel. Omar Karabma war unterwegs und hat sich den Lebensmittelladen Schüttgut in Stuttgart angeschaut. Der Laden lässt es zu, dass die Einkäufer ihre Verpackung selbst mitbringen und selbst bestimmen können, wie viel sie kaufen wollen.
Plastiktüten findet man hier sicher nicht. Im Schüttgut reihen sich Behälter mit Trockenwaren an der Wand. Daneben stehen Körbe mit Obst und Gemüse und Dosen mit Kräutern und Gewürzen.
Bei mir im Laden geht es darum, Verpackungen einzusparen. Jeder hat einen Schrank daheim voller leerer Tupperdosen. Bei mir können Sie sie voll machen.
Am 30. Mai 2016 eröffnete Jens-Peter Wedlich seinen Unverpackt-Laden im Stuttgarter Westen. Nahezu alle Waren sind hier biologisch produziert, wenn möglich fair gehandelt und aus der Region. Mit seinem Konzept will er auch der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken.
Man muss jetzt nicht hier 500 Gramm nehmen oder die Dose immer voll machen, sondern es gehen auch mal nur 3 Lorbeerblätter. Das ist aus kaufmännischer Sicht zwar doof für mich, aber von dem Standpunkt der Lebensmittelverschwendung genau das Richtige.
Verpackungen machen fast die Hälfte des Müllaufkommens in Deutschland aus. Im Jahr 2014 fielen laut Umweltbundesamt 17,8 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an.
Wegwerfgesellschaft ist ja ein hartes Wort, aber ich würde schon sagen, dass wir eine verschwenderische Gesellschaft sind.
Aida Sabahi studiert an der Kunstakademie in Stuttgart. Die 21-Jährige kauft normalerweise im Supermarkt um die Ecke ein. Sie berichtet, wo ihr die Abfallproblematik im Alltag begegnet.
Wenn man halt in den Mülleimer guckt oder in den gelben Sack und merkt, oh mein Gott, es ist so viel Müll, habe ich mir schon manchmal auch gedacht, okay, kann man das nicht besser lösen?
Abfallproblematik ist schon im Bewusstsein der Menschen. Plus wir merken auch, dass die Gesellschaft sich teilt. Es sind auf der einen Seite diejenigen, die sagen, okay, wir müssen die Welt retten. Und es gibt die anderen, die im Endeffekt sagen, ich kann eh nichts ändern. Das ist zwar schade, aber jeder muss für sich entscheiden, welchen Schritt er geht.
Schüttgut gilt in der Stuttgarter Region als Geheimtipp abseits der großen Einkaufsstraßen. Aida kannte das Geschäft mit seiner kleinen Kaffeeecke noch nicht.
Ich bin voll gespannt, mir das mal anzugucken. Das Problem ist halt, dass man sich halt schon voll an die Supermärkte in seiner Gegend total gewöhnt hat. Und dann ist man sich gar nicht bewusst, es gibt ja neue Sachen.
Gemeinsam besuchen wir den Laden in der Vogelsangstraße 51.
Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass die Lebensmittel alle total schön geordnet sind. Nicht total überladen mit Verpackungen und bunt.
Und so funktioniert der Einkauf im Schüttgut.
Wir haben eine Produktliste online, man kann gucken, was gibt es alles und entsprechend müssen Sie die Verpackungen mitbringen. Wir haben eine Eingangswaage, da stellen Sie die Verpackung drauf, verwiegen die, dann gibt es ein Kleberchen.
Es waren so Glascontainer, wo man halt sehen konnte, was drin ist. Und dann habe ich mir, was ich halt gebraucht habe, von diesen Containern einfach reingefüllt.
Und dann kommen sie zu uns an die Kasse, wenn sie fertig sind mit dem Einkauf. Dann wird das zurückverwogen und automatisch der Warenwert dann berechnet. Und das war's dann schon.
Gemeinsam mit seiner Frau Claudia steht Jens-Peter Wedlich täglich in seinem Laden. Doch das war nicht immer so.
Sag ihm, ich komme von der dunklen Seite der Macht. Das letzte Produkt, das ich vertrieben habe, war Schweröl. Davor war ich in der Chemieindustrie tätig und in meinen Jugendjahren bei der Bundeswehr habe ich Atomsprengköpfe bewacht. Und das ist natürlich gerade das Gegenteil von dem, was ich jetzt hier mache.
Wie kam es zu dieser Umstellung?
Das geht dann alles auf den Prüfstand. Man überlegt, ist es das, was man bisher gemacht hat, auch das, was man in Zukunft machen will? Und ich habe festgestellt, dass ich es eigentlich nicht tun möchte.
Seit 2010 engagiert er sich deshalb im Bereich Meeresschutz bei Greenpeace. Die Idee für seinen Unverpacktladen hängt mit einem bestimmten Erlebnis zusammen.
Ich habe vor Jahren eine Reise gemacht mit einem Containerfrachtschiff. Und zwar war das im Golf von Biscaya, so rund 500 Kilometer, kein Land in Sicht. Romantisch Sonnenuntergang, Delfine springen am Horizont. Es ist stille See, es ist einfach nur schön. Und in dem Augenblick trieb die Plastiktüte an mir vorbei. Das war dann also wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, dagegen muss was getan werden.
Heute blickt Jens-Peter Wedlich mit Stolz auf seinen Laden. Wie hat Aida der Einkauf im Stüttgut gefallen?
Auf jeden Fall war es dieses Mal ein Erlebnis, Sachen einfach so aufzufüllen. Das hat mir ehrlich gesagt auch Spaß gemacht. Ich habe ein tolles Produkt und ich schade der Umwelt nicht mehr, als ich muss. Das ist natürlich echt ein gutes Gefühl.
Wer seine Dose vergessen hat, kann vor Ort wiederverwertbare Beutel und Gläser kaufen. Ein Einkauf im Stüttgut unterscheidet sich aber nicht nur wegen verpackungsfreier Produkte von anderen Geschäften.
Also von der Atmosphäre auf jeden Fall schon mal. Im Supermarkt ist ja auch hektisch, das war halt schon echt klein, auch gemütlicher.
Die Tatsache einfach authentisch zu sein. Wir sind ein kleiner Tante-Emma-Laden, bei uns kann man nur schwätzen mit den Leuten.
Keine gehetzten Einkäufer, die ihre Einkaufswagen durch die Supermarktgänge jagen. Stattdessen saisonale Lebensmittel, Säfte und Drogerieartikel auf beschaulichen 55 Quadratmetern.
Wie die Produkte bei dem Kunden ankommen, ist sehr gut. Man kennt zum Beispiel Zahnputztabletten, also Zahnpasta in fester Form kennt man eigentlich nicht. Das ist sehr interessant für die Kunden.
Obwohl der Laden echt klein war, gab es richtig viel Auswahl, auch nicht viel teurer jetzt als anderswo. Ich finde dadurch, dass alles auch Bio ist, finde ich das auch gerechtfertigt.
Ganz ohne Verpackungen geht es auch im Schüttgut nicht. Die Ware wird verpackt bei Jens-Peter Wedlich angeliefert. Entscheidend sind die Großgebinde.
Meine Schätzungen sind so weit, dass ich sage, dass man 50-70% der Verpackungen dadurch sparen. Aber das muss man einfach auch sehen, dass wir nicht Zero Waste leben können hier, sondern dass wir immer noch Abfälle haben.
Um diese so niedrig wie möglich zu halten, bemüht sich der Inhaber von Schüttgut um neue Lösungsansätze. So konnte er seine Lieferanten dazu bringen, Gläser für Aufstriche zurückzunehmen und wieder einzusetzen. Die Motivation, nachhaltig zu handeln, versucht der Ladengründer auch an seine Kunden weiterzugeben. Für Aida war der Besuch bei Schüttgut ein Anstoß, ihr Konsumverhalten zu überdenken.
Man gewöhnt sich einfach so sehr an Sachen, die eigentlich nicht gut sind. Und also ich denke jetzt auf jeden Fall mehr darüber nach als vorher.
Aida kann sich vorstellen, dass der Ansatz von Schüttgut auch in Supermärkten funktionieren würde. Sie denkt, dass mit einer Umstrukturierung im Lebensmittelbereich alle Verbraucher erreicht werden könnten.
Weil jeder einzelne Mensch einkaufen muss und es sich direkt auf die ganze Masse überträgt. Wenn sich alle Läden auf einmal in solche Läden wie Schüttgut verwandeln würden, würden viel mehr Leute das auch einfach akzeptieren. Ich glaube, das ist einfach nur ein Problem der Verbreitung.
Ob es in Zukunft mehr Geschäfte geben wird, die sich darum bemühen, weniger Müll zu produzieren, bleibt offen. Jens-Peter Wedlichs Botschaft an seine Kunden:
Ganz klar, jeder kleine Schritt zählt. Für jede Plastiktüte, die ich weglasse, habe ich eine gespart. Und wenn das aber 80 Millionen Deutsche machen, sind das 80 Millionen Plastiktüten. Und das ist natürlich dann schon eine Riesenmenge. Und das muss man in das Bewusstsein der Menschen holen.
Verschwendung entgegenwirken ist das große Resümee unserer heutigen Sendung von Mikroeuropa Tübingen auf der Wüstenwelle. Ich habe mir gedacht, ich suche mir mal ein paar praktische Tipps für euch raus oder auch für mich selbst, um einfach mal eine kleine Stütze zu geben, was man machen kann, damit unsere Lebensmittel wirklich erst weggeschmissen werden, wenn sie nicht mehr verwendbar sind. Das Erste, was ich immer gelesen habe, ist, dass man das Mindesthaltbarkeitsdatum richtig deuten muss. Nämlich das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Das heißt, nur ab diesem Zeitpunkt können sich die Farbe oder die Konsistenz ändern. Das Ganze gibt sozusagen nur den Zeitpunkt an, bis wann das Produkt seine garantierten Qualitätseigenschaften behält. Häufig sind die Produkte einfach über das angegebene Datum hinaus noch genießbar und man kann sie problemlos noch essen. Vor allem bei Molkereiprodukten kann man die aktuellen Qualitäten gut mit den eigenen Sinnen beurteilen. Das heißt zum Beispiel am Geruch oder an der Konsistenz. Ein weiterer Punkt ist die richtige Lagerung. Obst und Gemüse zum Beispiel gehören in den Kühlschrank ganz unten hin, aber möglichst getrennt. Im untersten Kühlfach ist die Temperatur meistens bei 8 bis 10 Grad. Die Temperatur ist für die Lagerung von Obst und Gemüse am besten. Tomaten und Zucchini und Südfrüchte halten sich außerhalb des Kühlschranks am besten. Äpfel und Tomaten sollten vom übrigen Obst getrennt gelagert werden, weil Äpfel zum Beispiel ein Reifegas abgeben, das anderes Obst und Gemüse schneller verderben lässt. Regelmäßig nach vergessenen Produkten im Kühlschrank suchen. Und das ist auch der nächste Punkt, denn verarbeiten statt wegwerfen. Eine Druckstelle im Apfel oder an der Paprika, kein Problem, einfach rausschneiden. Der Rest ist genießbar. Nicht nur genießbar, sondern auch gut essbar. Nicht benötigtes Brot am besten einfrieren und wenn es hart geworden ist, vielleicht leckere Semmelknödel draus machen. Also verwenden, was verwendet werden muss. Nach nur zwei Songs beschäftigen wir uns ein wenig mit Plastikalternativen. Jetzt aber Michael Jackson mit They Don't Care About Us und The Fray mit How to Save a Life.
Thank you. step one. You say we need to talk. He walks. You say sit down. It's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right.
Und herzlich willkommen zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Alexander Danner. In dieser Stunde haben wir uns mit der Wegwerfgesellschaft beschäftigt und wie wir mit kleinen oder auch großen Dingen etwas gegen die Lebensmittelverschwendung oder den tonnenweisen Verpackungsmüll tun können. Auch in der Industrie ist eine Plastikalternative inzwischen gefragt. Eine Alternative ist Kunststoff aus Wiesengras. Ja, Wiesengras, ihr habt richtig gehört. Und zwar wird aus dem Wiesengras Zellulose gewonnen. Heißt, das Gras wird gewaschen, aufgeweicht und dann gepresst, sodass seine Farbstoffe und Proteine verloren gehen. Zurück bleibt die Zellulose, die mit entweder 25% oder mit 50% recyceltem Kunststoff vermischt wird und zu Granulat gepresst wird. Das heißt, so ganz ohne Kunststoff geht's dann doch nicht. Kunststoff wird aber normalerweise aus Erdöl hergestellt. Nichtsdestotrotz bietet der Wiesenkunststoff Acrylplast alle Möglichkeiten, den herkömmlichen Kunststoff zu ersetzen. Also eine super Alternative zum Erdölplastik.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Wenn ihr noch mehr über Radio Mikro Europa Tübingen erfahren möchtet oder die Songs und weitere Informationen zur Sendung heute nachlesen möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikroeuropa.de. Zudem checkt uns auf Facebook ab und jetzt ganz neu auch auf Instagram unter dem Namen Mikro Europa Tübingen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Danner. Euch eine wunderbare Zeit.